Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch heute in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Miloš Djordjević, Co-CEO und Co-Founder von HeyData, anlässlich einer Seed-Runde in Höhe von 3,3 Millionen Euro eingeladen. HeyData ist ein Berliner Startup, das sich dem Optimieren und Überwachen von Compliance-Richtlinien verschrieben hat. Sie bieten quasi eine Datenschutz-as-a-Service-Plattform an, mit der Unternehmen besser ihre Compliance-Richtlinien verwalten, kommunizieren und ausüben können. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily. Interview.
Prima, ja, dann freue ich mich. Miloš Djordjević ist hier, der Co-CEO und Co-Founder von HeyData. Hallo Miloš.
Hallo Jan.
Freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal ja Glückwunsch zu eurer Runde.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ein spannendes Thema. Ich würde sagen, im weitesten Sinne darf man sagen, wir sprechen über Datenschutz, ne?
Genau, im weitesten Sinne oder als Startpunkt könnte man sagen, ist Datenschutz bei uns Kern, ja.
Ja, ne, also ich habe, also finde ich zumindest spannend, was ihr macht. Ich habe mir so ein bisschen angeschaut, ein cooles Thema. Vielleicht führst du uns mal kurz durch, warum denn das Thema überhaupt so wichtig ist? Ich glaube, das ist ganz spannend. Ist ja, glaube ich, ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert auch. Aber vielleicht kannst du mal deinen Blick auf das Thema teilen und auch, warum ihr euch überhaupt dafür entschieden habt.
Ja, klar. Das hat ein bisschen mit unserer Entwicklung zu tun, die meine Mitgründer und ich letztlich durchlaufen haben. Vor allem Daniel und ich waren in Startups unterwegs, die mit relativ sensiblen Daten arbeiten, also im Insurtech-Bereich, Digital Health. Und als das Thema mit der DSGVO letztlich gegriffen hat in 2018, aber auch schon vorher hat man gemerkt, wie schwierig dieses Thema eigentlich umsetzbar ist. Und wir haben halt gemerkt, gut, wir haben in sehr gut finanzierten Startups gearbeitet, dann ist das normalerweise kein Thema, weil man nimmt einfach Geld und holt sich entsprechend eine große Agentur oder eine Anwaltskanzlei hinzu. Aber wir haben genauso festgestellt, dass SMBs oder KMUs im Deutschen große Schwierigkeiten haben, sich dem Thema zu nähern. Und diese Erfahrung, zum einen mit den Komplikationen im KMU-Markt plus den Faktor, dass wir letztlich in sehr komplexen Geschäftsmodellen uns dem Thema annähern konnten, auch Zertifizierung und Ähnliches durchlaufen haben, haben uns dann den Weg geweist zu sagen, wir glauben, dass da viel Potenzial ist und man Unternehmen eine echte Stütze sein kann, weil das war uns auch am Anfang sehr wichtig, als wir darüber nachgedacht haben, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, dass wir wirklich eine Firma mit einem Inhalt auf die Beine stellen, die einen echten Effekt für die Firma hat. Und dann kam natürlich Martin noch als Dritter hinzu mit seinen ganzen Fachkenntnissen als Rechtsanwalt und mit seinem Fokus auf Datenschutz und IT-Recht, der dieser Produktidee noch, dass das nötige Leben eingehaucht hat, könnte man sagen.
Wie guckst du generell auf den Markt? Weil ich meine, also natürlich seid ihr jetzt Nutznießer davon, aber viele Unternehmen und Unternehmer und Rinnen beschweren sich ja auch ein bisschen über dieses Bürokratiemonster Datenschutz oder DSGVO. Wie schaut ihr da drauf? Was würdest du Leuten sagen, die sich beschweren? Was sind die guten Seiten?
Die guten Seiten an der ganzen Datenschutzthematik ist letztlich, dass jeden Einzelnen das Thema Datenschutz vertrauter wird und Individuen einfach merken, welchen Wert ihre Daten auch letztlich haben. Also gerade in sensiblen Bereichen wie Gesundheitsdaten und Ähnliches sollte auch ein hohes Verständnis dafür sein, dass das Daten sind, mit denen man natürlich viel Gutes machen kann, jetzt wenn man das aus der Forschungsperspektive betrachtet. Aber es kann natürlich auch zu negativen Entwicklungen führen, weil man vielleicht gewissermaßen versicherungstechnisch gedowngradet werden kann oder Ähnliches, weil man an der falschen Stelle falsche Daten geteilt hat. Das heißt, das ganze Bewusstsein steigt bei den Individuen und die Unternehmen, die sagen, dass es ein Blocker ist, den würde ich letztlich empfehlen, sich entweder selbst oder mit dem entsprechenden Partner einmal damit auseinanderzusetzen, weil was wir vor allem auch merken, gerade auch in den letzten 2 Jahren, dass immer mehr Unternehmen auch auf dieses Thema achten, dass es wirklich eingehalten wird, dass gewissen Regularien gefolgt wird und in vielen Fällen sind es dann letztlich auch Auslegungssachen. Das heißt, natürlich gibt es einen Rahmen, in dem man sich zu bewegen hat, aber dass der komplett strikt ist, würde ich auch nicht sagen, sondern es gibt hier immer wieder Möglichkeiten, auch Anpassungen zu finden. Und daher ist es jetzt nicht ein Weg, der einem alle weiteren Möglichkeiten blockiert.
Jetzt habe ich bei euch einen schönen Begriff gelernt, Datenschutzberatung oder vielmehr Datenschutz as a Service. Ne? Das ist ja, kann ich so vorher noch nicht. Klingt sehr griffig. Ich habe auch bei euren Referenzkunden auf der Webseite zahlreiche Startups gesehen, die auch schon bei uns im Podcast waren. Also Everdrop, Vital, Hive, Artnight, Lendes, Joker waren alle schon hier und sind scheinbar auch dementsprechend bei euch gut unter. Warum jetzt so viele Startups? Warum keine Mittelständler?
Wir entwickeln uns tatsächlich gerade in diese Richtung hin zu den Mittelständlern, aber warum, ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären. Unsere vorherige Erfahrung war vor allem im Digitalbereich, da ist unser Netzwerk, diese Personen sind die wir als erstes kontaktieren konnten. Das andere ist, natürlich haben digitale Geschäftsmodelle einen Vor- und Nachteil zugleich. Sie sind komplexer, sie haben mehr Implikationen auf den Datenschutz und wir haben uns am Anfang gesagt, wir möchten erst hier eine sehr gute Erfahrung, eine echte Lösung liefern, weil wenn wir sozusagen für diese Digitalgeschäftsmodelle das Thema geknackt haben, dann können wir das Ganze auch auf, ja, sagen wir mal, eher einen massentauglicheren Markt ausrollen, wo dann die Mittelstände unterwegs sind, weil wir dann größere Komplikationen schon längst geklärt haben.
Gibt es da so Ressentiments, also viel, viel Zurückhaltung gegenüber dem Thema oder freuen sich die Leute eher, dass da jemand endlich sich dem Thema, sagen wir mal, sehr strukturiert annähert?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, wenn Kunden zu uns kommen oder Interessenten, haben die erstmal eher Ressentiments. Und wenn wir denen letztlich die Lösung vorstellen und was diese auch langfristig bewirken kann, so dass man das Thema wirklich auch langfristig abgeben kann und trotzdem einen hohen Status an Sicherheit in den Themenbereich hat, dann sind die Kunden doch sehr glücklich. Und ich muss auch sagen, einige unserer Kunden kommen über Weiterempfehlungen, weil wie gesagt, die anfangs mit einem gewissen Ressentiment auf uns zukommen und sagen, ich muss dieses Thema abarbeiten, lösen und weiß nicht genau wie. Und es ist eher ein Nervthema, als dass man sich dem Ganzen gerne annimmt. Aber wenn sie dann mit der Lösung in Kontakt treten und schauen, wie sie das Ganze zügig umgesetzt bekommen und auch langfristig damit zufrieden sind, dann empfehlen sie es sehr gerne weiter, weil es ist einfach ein Muss-Thema und kein könnte man mal machen.
Jetzt habe ich auf der Webseite von euch keine Preise gefunden. Das klingt immer erstmal sehr teuer.
Ja, dann hättest du vielleicht mal bei Pakete und Preise gucken können, weil wir haben auch einen Preisrechner direkt dort. Und,
aber sag mal, wo denn genau? Tatsächlich, ich habe ja danach gesucht.
Ja. Bei Pakete und Preise, wenn man da auf die Website geht, da werden dann 3 verschiedene Pakete vorgestellt und darunter ist dann ein Button mit Preisrechnungen. Da klickt man einfach drauf, sagt, ich weiß nicht, Firma XY mit 30 Mitarbeitern.
Ja, jetzt habe ich es sehr gut versteckt. Dann kannst du jetzt trotzdem erzählen, was es kostet, aber man findet es nicht in der, also da, wo man es erwarten würde, quasi in dieser Top-Bar irgendwie Preise oder so, sondern es ist sehr gut versteckt. Dort habt ihr nur quasi, ruf mich an und vereinbare dein Erstgespräch. Deswegen, das klang für mich nach einer sehr teuren Lösung. Jetzt sieht es ganz anders aus.
Ja, erstmal freut mich, das zu hören, dass der Eindruck dann anders ist. Ja. Genau, wir haben uns halt nach der Erfahrung mit ersten Kunden überlegt, letztlich brauchen wir verschiedene Pakete für die verschiedenen Bedürfnisse, weil nehmen wir mal an, eine kleine Steuerberatungskanzlei hat jetzt nicht die gleichen Anforderungen wie ein international tätiges Digital Health Startup. Mhm. Und das muss man natürlich auch einpreisen. Und dann haben wir für uns einfach gewisse Faktoren entdeckt, die stärkere Implikationen haben. Das sind eben, wie viele Menschen arbeiten in so einer Organisation, wie viele eigene Websites oder native Apps werden betrieben und wie viele Auftragsverarbeiter werden letztlich genutzt, weil es macht auch einen Unterschied, ob man jetzt eine einzige Software hat oder über 100 Software, weil man ein sehr komplexes Geschäftsmodell verfolgt. Und so entstehen dann eben die verschiedenen Preise, die dann in einem monatlichen Subscription-Modell bezahlt werden, was natürlich für den Kunden praktisch ist. Man hat einfach eine Sicherheit, was für Kosten kommen denn auf mich zu? Hm. Weil was wir eben festgestellt haben, wie ist es normalerweise oder sagen wir mal, wie ist es in alteingesessenen Unternehmen, wo man mit Kanzleien oder Agencies arbeitet, man sagt, ich möchte das Thema abklären, was dann letztlich die Rechnung ist, wie lange das Ganze dauert, ist eine Blackbox und dem wollten wir halt von vornherein entgegentreten.
Hm. Ich habe gesehen, ihr geht auch in die Haftung, ne? Das ist ja auch ganz spannend, aber dann habt ihr Haftungssummen, wo ich mich gefragt habe, sind die real, also entsprechen die quasi den Strafen, die man auch heutzutage zahlen muss, weil man hört immer von diesen großen Cases, ne? Google, Facebook, die ja dazu gigantischen Millionenbeträgen verurteilt werden. Bei euch geht es eher so um 50.000 bis 250.000 Euro. Ist das realistisch oder?
In dem Segment, in dem wir unterwegs sind, nämlich die KMUs, ist es tatsächlich der Rahmen, der abgedeckt ist. Weil wenn man sich auch anschaut, was die Höhe war von eben jetzt nicht diesen gigantischen Strafzahlungen à la Google, Meta etc., sind die natürlich für die KMUs schmerzhaft, aber bis zu einem gewissen Grad auch erträglich. Und wie gesagt, wenn wir halt mit unserer Lösung gerade stehen wollen und auch zeigen wollen, dass das eine echte Lösung ist, dann sind wir auch bereit, damit in die Haftung zu gehen.
Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Die Investoren, die bei euch eingestiegen sind, also zumindest die VCs, kannte ich gar nicht. Woran liegt das? Sind die tatsächlich noch nicht so aktiv oder kennt man die in der Startup-Welt zu wenig oder ist es aber mein Fehler?
Sozusagen die Partner des Fonds, die kennt man, weil die schon seit über 20 Jahren aktiv sind. Aha. Der Fonds an sich, der wurde aber dieses Jahr neu gestartet und da wir Teil des German Accelerators waren, aber auch German Accelerator Companies unterstützen, kam dann letztlich diese Intro zustande und so haben wir uns sukzessive angenähert an diesen VC, weil wir das Gefühl hatten, dass hier diese Kombination von neuem Fonds, aber viel Erfahrung der Partner genau der richtige Fit ist, um uns jetzt auf die nächste Stufe zu bringen.
Jetzt haben wir beide erfolgreich den Namen nicht genannt des Fonds. Jetzt darfst du mal kurz erzählen oder uns mal durchführen durch die Runde.
Genau, also Lead der Runde war 10VC. Das ist ein Fonds aus dem Silicon Valley, die aber sehr agnostisch investieren, vor allem eben in Seed-Runden und am Ende des Tages unterstützen, um nächste Finanzierungsrunden gerade auch aus dem US-amerikanischen Segment zu generieren. Und die haben die Runde eben angeführt. Zudem haben sich unsere bisherigen Angels und zum Beispiel auch ein Investor mit Pikia Capital wieder an dieser Runde beteiligt, was uns besonders gefreut hat, weil es einfach das Vertrauen widerspiegelt, was die bereits bestehenden Investoren schon in uns reingesetzt haben und auch wir zeigen konnten, dass wir hier, glaube ich, auf dem richtigen Weg sind.
In eurer Pressemeldung war zu lesen, da wurdest du zitiert, dass die Zeit fürs Fundraising gerade nicht die idealste ist. Ne? War das für euch schwierig oder ist das Thema, war das kompliziert und frühe Runden sind, glaube ich, doch trotzdem eigentlich nicht so kompliziert gerade? Oder wie war euer Gespür oder die Gesamtlage für euch?
Also ich würde sagen, wir kamen eigentlich sehr gut durch diese Finanzierungsrunde, aber man hat natürlich gemerkt, dass der Markt sich geändert hat, wo man versucht hat, Runden so schnell wie möglich abzuschließen. Im Jahr davor, wir waren teilweise auch eben, wie gesagt, wir machen ja das Thema DSGVO oder GDPR, auch das ist Teil von Due Diligence, ist immer häufiger und haben dann gesehen, wie teilweise Runden noch übers Knie gebrochen werden. Musste man jetzt schon feststellen, dass DD-Prozesse doch eine gewisse Granularität erreichen, was ich jetzt auch gar nicht schlecht finde, dass man eben das Unternehmen auf Herz und Nieren prüft. Aber da hat man einen ganz klaren Unterschied gemerkt. Ansonsten war es immer noch ein sehr positives Umfeld, wie du ja schon richtig gesagt hast, im Seed-Bereich. In den späteren Runden, ja, man merkt, dass da jetzt ein anderer Wind weht, ganz klar.
Ihr habt ja am Anfang relativ lange gebootstrapped, ne? Das ist ja auch nochmal spannend. Vielleicht kannst du mal zum einen uns mal, weiß nicht, kurz beschreiben, warum habt ihr das gemacht damals? War das eine bewusste Entscheidung? Und dann vielleicht, warum habt ihr da dann irgendwann den Schalter umgelegt und dann trotzdem auf externes Geld zugegriffen?
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, meine Mitgründer und ich haben eben Erfahrungen in diversen Startups und auch im VC-Bereich sammeln können und zum Teil festgestellt, dass wenn Ideen rein auf dem Pitch-Deck finanziert werden, vielleicht nicht immer so viel Hand und Fuß haben, wie sie eigentlich bräuchten. Und unsere Idee war es, ein Geschäftsmodell und ein Unternehmen zu entwickeln, was eine gute Basis hat. Und dann kommt eben darauf an, wie es sich entwickelt, entweder den VC-Pfad folgt oder auch ein anderer. Und deswegen haben wir in diese Ideation-Phase, wenn man das so nennen möchte, ja, fast ein gutes Jahr reingesteckt, bis wir auch verstanden haben, wie könnte ein SaaS-Produkt in diesem Marktsegment genau aussehen. Und als wir das dann letztlich gestartet haben und weitere Kunden relativ einfach heranziehen konnten und wir auch gerade in der Anfangsphase schon dieses Empfehlungsthema festgestellt haben, das war dann schon der Punkt für uns zu sagen, okay, jetzt sprechen wir mal auch in unserem Netzwerk, wo es aktive Investoren gibt, ob das nicht was sein könnte. Und ja, wir haben extrem viel Zuspruch schon damals bekommen und das hat uns letztlich dazu verleitet zu sagen, ja, das ist der Weg, den wir jetzt verfolgen wollen.
Und habt ihr das bereut?
Das ist eine sehr gute Frage. Man sagt ja immer, das ist dann schon eine etwas spezielle Art ist, ein Unternehmen aufzubauen. Ich würde nicht sagen, dass wir es bereuen. Wir finden es sogar sehr bereichernd, gerade wenn ich mir unsere Angels anschaue, die aus verschiedensten Expertenbereichen kommen, ob das jetzt Operations, Marketing, auch Fundraising etc. kommt. Das hat einfach der Firma und uns letztlich so viel mehr gebracht, auch von diesen Leuten auf der Ebene zu lernen und das in die Company, also in HeyData einfließen zu lassen. Ich sage es ganz offen, ich weiß nicht, ob wir ohne diese Unterstützung dazu in der Lage gewesen wären, jetzt diese Firma vor uns zu haben, die wir eben haben.
Aber erzähl mal was zu euren Angels. Ich habe mir euren Cap Table mal angeguckt, der ist ja gigantisch groß, ne?
Naja, würde ich jetzt gar nicht mehr so als gigantisch groß bezeichnen. Okay. Also da habe ich auch bei anderen Firmen schon größere gesehen. Ja, also
aber für ein frühes Unternehmen, also ich meine, vor dem Hintergrund meine ich, ist es ja relativ, also ich hatte so, glaube ich, so 25, 30 Beteiligte gesehen, ne?
Ja, absolut. Die haben natürlich alle über ihre ganzen Holdinggesellschaften investiert. Und zwar ist eben wichtig, hier Leute an Bord zu nehmen, die wirklich Erfahrung haben. Da sind ehemalige Partner von Later-Stage-Fonds dabei, genauso wie Größen aus dem Rocket-Internet-Universum, genauso wie auch aktuell aktive Gründer, die in Unicorns ihr Business weitertreiben, bis hin eben auch zu Family-Office-ähnlichen Konstrukten, um ja eine breite Masse an Supportern zu haben, die in der einen oder anderen Richtung eben abseits des Geldes unterstützen können. Und das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Jetzt so die nächsten Meilensteine, so eine Finanzierungsrunde ist ja quasi immer auch ein Auftrag, ne? Wo geht jetzt die Reise hin? Was müsst ihr erreichen mit dem Kapital?
Ja, wie in der Pressemitteilung ja auch schon stand, unser Ziel ist es jetzt, die Idee dieses Multi-Products der Plattform weiter voranzutreiben. Wir haben eine signifikante Größe erreichen können durch unser GDPR-Produkt. Jetzt geht es darum, den Compliance-Markt weiter aufzubohren, wie man so schön sagen würde, haben da auch die ersten Themen schon in der Pipeline, die wir auch gerade am Testen sind. Und das ist das eine Thema, welches wir jetzt beweisen wollen bis zur nächsten Runde. Das andere ist, die Expansion voranzutreiben. Wir haben jetzt schon Kunden aus zahlreichen anderen Ländern, die komplett inbound oder eben über Referral zu uns gestoßen sind. Aber jetzt wollen wir natürlich zeigen, DSGVO, so sehr es auch mit Deutschland in Verbindung gebracht wird, ist eben kein rein deutsches Thema, sondern ein EU- und globales Thema. Und das wollen wir jetzt in den nächsten Monaten aufzeigen.
Da hat, glaube ich, ja Tim Cook, ne, hat euch ja, glaube ich, hat also quasi den deutschen Datenschutzstandard ja schon gelobt und hat quasi da für euch wahrscheinlich den Weg bereitet, dass das vielleicht so die Königsdisziplin ist, ne?
Ja, unter anderem wird eben diese Grundlage, die ja auf EU-Ebene bestimmt wurde, in sehr vielen Ländern auch außerhalb Europas jetzt als Grundlage genommen und kopiert. Wir haben zum Beispiel auch im südostasiatischen Bereich schon mit Firmen darüber gesprochen, die auch nach Europa expandieren wollen und diesem Standard folgen möchten. Das heißt, es wird immer eine immer weitere Durchdringung geben. Aber für uns würde ich jetzt sagen, ist erstmal das europäische Umfeld der spannende Markt, wo wir das Proven Concept zeigen möchten.
Und vielleicht nochmal generell gefragt, das ist jetzt gar nicht nur auf euch bezogen, aber ihr kommt, also es ist ja eigentlich ein Beratungsprodukt mit einer Softwarekomponente oder eine Software mit Beratungskomponente, je nachdem. Würdest du sagen, das ist eine Logik, die sich auch auf andere Beratungsbranchen adaptieren lässt? Also würdest du sehen, ich weiß nicht, Designbranche, Rechtsberatung oder sowas, gibt es dort vielleicht auch Möglichkeiten, ein Subscription-Modell, was ja hinterher total spannend ist, wenn man das etablieren könnte, sowas auch dort umzusetzen?
Ich denke ja, also mit den aktuellen Möglichkeiten, die die Digitalisierung letztlich gebracht hat, plus die Entwicklung in AI und ML und Ähnlichem, ist es auf jeden Fall möglich, gewisse Teile von Beratungsleistungen bis hin zur Vollautomatisierung zu bringen oder eben so Kombiprodukte, wo es eine Art Beratungsteil gibt, aber ein Teil eben automatisiert umgesetzt wird, anzubieten. Ich meine, man sieht es im Legal Tech Bereich, gibt es ja auch zum Beispiel die Lösung von Brighter, die da sehr erfolgreich bei der Vertragserstellung und Entwicklung Legal Abteilungen, Organisationen unterstützt. Es gibt in der PropTech Branche, wenn es hier jetzt um irgendwelche Architekturleistungen geht, die dann teilweise auch mit einem gewissen Automatismus unterstützt werden. Also ich denke schon, dass das ein wachsendes Umfeld ist. Es ist nur die Frage, will man sich dann auf Enterprise-Kunden fokussieren? Will man sich hier auf den KMU-Bereich konzentrieren? Will man Nischenindustrien angehen? Da wird, glaube ich, dann die Differenzierung entstehen, was da halt als erstes am meisten wachsen wird.
Jetzt hören wahrscheinlich ein paar Startups zu. Was würdest du sagen, ab welcher Größenordnung macht es überhaupt Sinn, sich mit euch zu beschäftigen? Also jetzt, wir hatten es, glaube ich, vorhin nicht erwähnt, 79 Euro ist der niedrigste Tarif. Das klingt wirklich, ich sag mal, bezahlbar für die meisten. Aber für wen macht es Sinn?
Da würde ich sagen, wie die Anwälte zu sagen pflegen, es kommt drauf an. Also es kommt aufs Geschäftsmodell tatsächlich an. Wenn, um das mal ein Beispiel festzuhalten, wenn ich jetzt vorhätte, Krankenhausdaten in der Onkologie zu nutzen, um potenziell Krebstherapien mit einer AI zu bestimmen, dann würde ich sagen, ab Tag 1, ab dem Moment, in dem dieses Forschungsteam gesagt hat, wir würden gerne daraus ein Unternehmen gründen. Wenn ich jetzt ein Startup bin, das sich beispielsweise mit dem E-Commerce von einem speziellen Produkt oder Produktkategorie beschäftigt, dann immer so ab 10, 15 Mitarbeitern aufwärts. Ich meine, ich bin da auch ganz transparent. Datenschutzbeauftragter, wie wir ihn ja natürlich auch in unserem Paket mit anbieten, ist ab 20 Mitarbeiter notwendig. Aber es gibt natürlich die Ausnahmen mit eben, arbeite ich mit sensiblen Daten, habe ich automatische Verarbeitung von Datenkomponenten, zum Beispiel in AI und ML-Modellen oder ähnlichem, dann greift das natürlich ab Mitarbeiter Nummer 1. Und das ist, glaube ich, das, was sich die Unternehmen dann fragen müssen und dann mit uns letztlich einfach sprechen, weil wenn es heute nichts ist, kann es sein, dass es in einem halben oder einem Dreivierteljahr etwas ist, weil dann irgendwie der Großkunde kommt und sagt, ja, wie habt ihr es denn mit dem Datenschutz? Und wenn dann halt große Fragezeichen kommen, wird der gewünschte Deal wahrscheinlich nicht zustande kommen und genau den können wir halt dann ermöglichen.
Cool. Aber das heißt, ihr freut euch über Anfragen von Startups, seid ihr auch gern bereit, in den Austausch zu gehen. Wahrscheinlich sucht ihr auch Mitarbeiter, ne?
Ja, wir sind gerade auf der Mitarbeitersuche, vor allem im technischen und im Product-Bereich, natürlich auch in den Wachstumskanälen, Marketing und Sales. Das ist das, was wir jetzt eben vorantreiben wollen. Und wir freuen uns sehr über zahlreiche Startups-Anfragen. Also wir haben auch mit einigen Acceleratoren und Inkubatoren auch Partnerschaften gemacht, wo wir wirklich auch teilweise pro bono unterstützen, weil wir wissen, das Thema ist nicht so einfach, wenn man nicht gerade aus dem Bereich kommt oder Erfahrung sammeln konnte. Es kann sich wie ein großer Blocker anfühlen, aber wir wollen auch in der Frühphase helfen, diesen zu lösen, dass man sich wirklich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann und einfach sein Business verfolgt.
Und ihr sucht die Mitarbeiter in München oder in Luckenwalde?
Also wir haben tatsächlich von sehr früh an ein hybrides Modell verfolgt. Das heißt, es gibt Mitarbeiter, die hier bei uns in Berlin sitzen, aber es gibt auch Mitarbeiter, die nicht nur irgendwo in Deutschland, sondern auch schon im Ausland verteilt sind, ob das jetzt Amsterdam, Madrid oder auch Belgrad ist. Wir schaffen es, die Leute gewissermaßen hier mit anzuziehen. Und so wie wir jetzt zum Beispiel auch so einen Retreat planen mit dem gesamten Team, dann holt man eben alle mal nach Berlin, um in Workshops zusammenzuarbeiten. Und dann kann jeder wieder auch von seinem Standort dann Arbeit nachgehen, weil wir wollen jetzt nicht die Leute dazu nötigen, irgendwelche großen Umzüge zu machen und ähnliches, wenn gar nicht der Bedarf dasteht. Und ich glaube, Corona hat das ungefähr 90% der Firmen gezeigt, dass es ja auch in so einem Remote- oder hybriden Setup sehr, sehr gut funktionieren kann.
Total. Nee, also München hatte ich nur gefragt, weil du mir im Vorfeld ja gesagt hast, ihr seid gerade nach Berlin umgezogen oder zumindest im Laufe eurer Existenz schon. Ne? Das heißt, das Münchner Office gibt es nicht mehr, ne?
Nee, das Münchner Office gibt es nicht mehr. Wir sind dann mit dem Headquarter dann nach Berlin gezogen. München war so ein Startpunkt, weil Daniel und ich da vorher gewohnt haben und da letztlich die ersten, ja, die Grundsteine von Hey Data gelegt wurden, aber dann haben wir uns weiterentwickelt und sehen in Berlin einfach einen besseren Standort für die ganze Thematik und die Firma.
Super. Miloš, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nein, ich denke, das meiste wurde gesagt und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer sich smarte Tipps von diesem Gespräch ziehen kann, um das eigene Unternehmen weiter voranzubringen.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Also Miloš, dann wirklich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht. Aber als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal einen Tooltip vor oder ein Tool vorzustellen, ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie weiterempfehlen möchten. Und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, ich habe mir da natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht. Und als Unternehmen, was uns, glaube ich, am meisten gebracht hat, ist, dass wir früh entschieden haben, wir brauchen ein gut funktionierendes CRM, um eben mit den ganzen B2B-Interessenten agieren zu können. Und da haben wir uns für Pipedrive entschieden, weil es genau die richtige Kombination aus Einfachheit hat, um wirklich schnell mit dem Tool arbeiten zu können und das auch schnell weiteren Personen im Vertriebsbereich zu zeigen, aber gleichzeitig auch Level an Professionalität und Analysemöglichkeiten bietet, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie man weiter wächst. Und ja, ich würde sagen, für frühe Startups ist es eigentlich genau das Richtige, wenn man mit dem ersten Vertriebsmitarbeiter anfängt, um das auf stabile Beine zu setzen und sich dann weiteren Themen zu widmen. Daher, ich kann es wärmstens empfehlen. Das ist vielleicht mein Tipp hierzu, wo in welches Tool man investieren sollte am Anfang.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Anknüpfen nochmal die Frage. Ich glaube, ein CRM ist ja eigentlich auch fast so eine Tretmine, ne, für DSGVO-Themen. Wie ist das? Also müsste sich jeder, der ein CRM nutzt, eigentlich bei euch melden und sich zumindest mal mit dem Thema DSGVO intensiv auseinandersetzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage kommt auch tatsächlich sehr häufig. Also große CRM-Lösungen à la Salesforce, die haben natürlich riesige Investments getätigt, damit das von DSGVO-Seite compliant ist, weil die haben natürlich auch Kunden wie Allianz etc., die da wirklich darauf, ja, die sorgen möchten, dass das einfach sauber umgesetzt wird. Wenn man sich mit kleineren Tools auseinandersetzt, würde ich immer sagen, man sollte schauen, wo ist sozusagen das Headquarter gesetzt. Wenn es in Europa ist, dann müssen sie allein, um selber operieren zu können, dieses ganze Thema DSGVO sauber aufgesetzt haben. Wenn es aus dem Ausland ist, und damit meine ich jetzt gerade außerhalb EU, da lohnt es sich tatsächlich mal die ein oder andere Frage zu stellen, weil gerade im B2B-Bereich ist es die Basis von dem Geschäftsmodell, wie man weiter wächst, dass das CRM sauber ist. Und wenn die Daten aus irgendeinem Grund nicht genutzt werden können, da kann da auch ganz schnell der Ofen aus sein. Und daher würde ich da extra aufpassen wollen. Also vielleicht sollte man nicht unbedingt immer die günstigste Lösung nehmen, sondern tatsächlich DSGVO und Compliance nochmal genauer anschauen, wenn man eins wählt.
Super. Also, dann hat mir das großen Spaß gemacht, Miloš. Danke, dass du da warst. Und dann, ja, ich sag mal, toi, toi, toi für die nächsten Schritte. Und wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt oder große Updates, sag gern Bescheid, ja?
Ja, vielen, vielen Dank, Jan, für die Zeit und für das nette Gespräch. Ich bin sehr gespannt aufs Resultat und wir halten euch dann auf dem Laufenden, was es bei uns so an Entwicklung gibt.
Super. Bis dann. Ciao.
Ich danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Miloš Djordjević, Co-CEO und Co-Founder von HeyData, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Seed-Runde in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Nina Mannheimer, Co-Founder und CPO von Klim, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Millionen Euro uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.